Mit der Ausgabe vom März 1941 begann José Toda, die Zeitschrift unter ihrem neuen Namen Japan für kleine Bürger herauszugeben. Die Nummer enthielt eine Sonderserie zum Thema »Wir beleuchten das Verborgene und Geheimnisvolle«. Im Leitartikel für den Monat mit der Überschrift »Die Mutter der Wissenschaft« schrieb Toda: »Die Menschen uralter Zeiten verfügten weder über großes Wissen noch über Kultur. Diese Menschen beteten an, was ihnen wundersam und unerklärlich schien, denn diese Dinge riefen in ihnen ein Gefühl der Angst und Ehrfurcht hervor. Da den Urmenschen ein wissenschaftliches Verständnis fehlte, waren sie zutiefst abergläubisch und glaubten unwissend an das, was sie nicht begriffen. Im Reich der Wissenschaft jedoch gehen wir den unterschiedlichen Fragen nach, die unser Intellekt aufwirft, dem Warum und dem Wie, und wir streben danach, korrekte Antworten darauf zu finden. Dies ist ein Reich, das Klarheit und Licht in die Welt bringt und sie zu Fortschritt und Entwicklung führt. Als Isaac Newton im Garten einen Apfel vom Baum fallen sah, entwickelte er die Theorie der Schwerkraft. James Watt beobachtete, wie Wasser in einem Eisenkessel kochte und wurde dadurch zur Erfindung der Dampfmaschine inspiriert. Sind Thomas Edison und Marie Curie nicht auch ehrlich und zielstrebig ihren Zweifeln und Fragen nachgegangen? Das Staunen und der Zweifel sind die Mutter der Wissenschaft. In einer Epoche, die vom düsteren Spiritualismus des Staatsshintoismus beherrscht war, sprach Toda zu den Kindern Japans über die Dummheit, unwissend an das zu glauben, was man nicht begreift. Und er beschwor sie, einen suchenden wissenschaftlichen Geist zu haben, mit dem sie ehrlich und zielstrebig ihren Zweifeln nachgehen sollten. Man spürt in diesen Worten, wie bedingungslos Toda von der Verantwortung durchdrungen und entschlossen war, inmitten der Strömung einer stockdunklen Zeit seinen Kampf zu gewinnen. Die Oktoberausgabe von »Japan für kleine Bürger« enthielt ein Schwerpunktthema mit dem Titel »Beschützt unseren Himmel« für die Schüler der oberen Grundschulklassen. Diese kühne Überschrift täuschte über den tatsächlichen Inhalt des Artikels hinweg, der erklärte, wie Kinder sich bei Luftangriffen schützen sollten und detaillierte Anleitungen für die Herstellung von Gasmasken und den Bau von Luftschutzbunkern gab. Das Feature enthielt auch einen Artikel über Luftschutzübungen, die Kinder in Großbritannien und der Sowjetunion durchführten. Darin fand sich die Stelle: Welchen Schmerz und welches Elend die Luftangriffe verursacht haben, insbesondere bei den kleinen Bürgern Englands. Die ständigen Berichte, die wir hören, lassen vermuten, dass die Tragödie viel schlimmer ist, als wir uns vorzustellen vermögen. Zu Anfang schickten viele britische Eltern ihre Kinder nach Amerika oder auf das Land, um der Gefahr der Luftangriffe auf die Städte zu entkommen. Doch viele Kinder sind immer noch in den gefährdeten Städten zurückgeblieben. Wenn sie sehen, dass eine Bombe abgeworfen wird, und sei es auch in einiger Ferne, werfen sie sich schnell flach auf die Straße, um sich zu schützen. Sie haben sich so sehr an diesen Zustand gewöhnt, dass sie ganz besonnen und sachlich damit umgehen. Die Ausgabe von »Japan für kleine Bürger« mit diesem Schwerpunktthema erschien am 1. Oktober 1941, nur 2 Monate, bevor Japan, Amerika und England den Krieg erklärte. Die Beziehungen zwischen Japan und England waren bereits äußerst angespannt. Japan betrachtete England zunehmend als feindlichen Staat. Es war ein höchst gefährlicher Zeitpunkt, einen Artikel über die Nöte und den tapferen Kampf britischer Kinder zum Schutz vor Luftangriffen zu drucken. José Toda erkannte, dass alle Kinder der Welt geschützt werden mussten, nicht nur die japanischen. Es gab auch keinen Grund, warum Kinder einander hassen sollten. Toda erklärte deutlich, dass Kinder vielmehr dazu fähig werden sollten, das Leid der anderen zu verstehen und sich freundschaftlich die Hände zu reichen. Obwohl der Artikel die Überschrift »Beschützt unseren Himmel« trug, war es Todas eigentliches Ziel, das kostbare Leben der Kinder zu schützen, die für die nächste Generation verantwortlich sein würden. Man kann in dem Artikel auch ganz deutlich Todas leidenschaftlichen Appell an diese jungen Menschen spüren. Er beschwor sie inständig, mit all ihrer Kraft zu leben. Im April 1942 stellte Japan für kleine Bürger sein Erscheinen ein. Die Zensur war immer strenger geworden. Toda hatte sich lieber zu diesem Schritt entschlossen, als eine Zeitschrift zu produzieren, die die Regierungsvorschriften einhalten musste und so gezwungen war, den Krieg zu verherrlichen und Menschen für ihr Land in den Tod zu hetzen. Nach dem Krieg machten die japanischen Medien allesamt eine dramatische Kehrtwende und wurden pazifistisch. In einer Welt, die Rede-, Publikations- und Pressefreiheit garantierte, war es nun eine ziemlich einfache Sache, lautstarke Erklärungen für den Frieden abzugeben. Doch um festzustellen, ob dieser Pazifismus echt war, musste man sich fragen, was diese Medien und ihre Journalisten während des Krieges getan hatten. Und dies gilt nicht nur für den Journalismus, sondern auch für die Religion. Ganz gleich, wie viel eine religiöse Organisation nun von Frieden und Demokratie reden und den Deckmantel der Gerechtigkeit anlegen mag, entscheidend ist, sich daran zu erinnern, wie sich ihr wahres Wesen in ihrem Verhalten während des Krieges offenbarte. Shinichi Yamamoto erzählte Eisuke Akizuki alles, was er über Todas Zeitschrift für Kinder wusste. Während des Krieges kämpfte Präsident Toda als Journalist bis zum Äußersten, immer auf Messerschneide. Das ist der Geist, den die Seikyo Shimbun bewahren muss. Rede und Schrift, die nicht in der Philosophie und der eigenen Überzeugung wurzeln, sind Schall und Rauch. Die Seikyo Shimbun wurzelt in der großartigen Lebensphilosophie, die Buddhismus heißt. Mit ernstem Gesicht lauschte Akizuki Shinichis Worten. Das Sonnenlicht wurde durch die Bäume gefiltert und schimmerte durch das Hotelfenster herein. »Präsident Yamamoto«, fragte Eisuke Akizuki, »was muss man besonders beachten, wenn man Artikel schreibt und die Seikyo Shimbun zu einer international führenden Zeitung machen möchte?« Akizukis Augen glühten hinter seinen Brillengläsern. Shinichi antwortete, »Weil die Seikyo Shimbun die Zeitung unserer Organisation ist, bemühen wir uns natürlich, Artikel zu schreiben, die den Mitgliedern Zuversicht geben, sie vom Glauben überzeugen und ihnen Mut machen. Darüber hinaus sollte es unser grundsätzliches Ziel sein, den Weltfrieden und das Glück der Menschheit herbeizuführen, und zwar auf der Grundlage des Mitgefühls, das von diesem großartigen Buddhismus von Nichiren Daishonin ausgeht. Wichtig ist, dass wir in unseren Beiträgen betonen, dass wir als globale Spezies oder Weltfamilie nach einem gemeinsamen Weg der Menschlichkeit suchen und diesen festigen müssen, anstatt nationale Interessen oder Ideologien zu fördern. Ich habe schon seit langem nachgedacht, dass die Seikyo Shimbun eine Zeitung werden muss, die als Stimme eines globalen Gewissens und eines globalen, gesunden Menschenverstandes bekannt wird. Denn die stimmt mit dem ursprünglichen Geist von Nichiren Daishonins Buddhismus überein. Akizuki spürte, wie sich die Begrenzungen seiner eigenen Vorstellung auflösten. Er selbst hatte darüber nachgedacht, wie man die Zeitung in Bezug auf Inhalt und Themen am besten gestalten könnte, doch er hatte dies nie von einem so weitsichtigen Standpunkt ausgetan. Außerdem, fuhr Shinichi fort, ist es wichtig, die universelle Philosophie des Buddhismus, der die Gleichheit aller Menschen vertritt, so zu vermitteln, dass sie frisch, leicht verständlich und mit den gesellschaftlichen Realitäten und dem modernen Zeitgeist im Einklang ist. Wir müssen über den Buddhismus in Begriffen sprechen, die für alle Menschen verständlich und zugänglich sind. Eine Zeitung, die nur von Soka Gakkai-Mitgliedern verstanden werden kann, wird sich nicht in der Gesellschaft verbreiten. Ähnlich gilt, eine Zeitung, die so kompliziert ist, dass nicht einmal Mitglieder sie verstehen können, ist nur für die Redaktion befriedigend. Außerdem müssen wir genau erkennen, wonach die Gesellschaft sucht und was sie für wichtig erachtet. Alle Antworten, die die Gesellschaft jetzt sucht, kann man im Buddhismus und im Wesen der Soka Gakkai finden. Es kommt darauf an, ob wir diese Antworten immer im Verständnis der aktuellen Erfordernisse und in Tuchfühlung mit der Gesellschaft vermitteln können. Wir müssen uns zum Ziel machen, jeden Tag etwas zu verbessern und zu erneuern. Die Zeiten ändern sich ständig. Auch die Gesellschaft ist in Bewegung und der Geist der Menschen auch. Es ist wichtig, dass wir Leitlinien anbieten, die inspirieren und Verständnis schaffen. Wir müssen aber gleichzeitig auf Veränderungen sensibel und angemessen reagieren können. Es ist deshalb wichtig, nicht in den Trott der Routine zu verfallen und einfach damit zufrieden zu sein, alles immer auf die gleiche alte Weise zu machen, ob es nun um Überschriften, Beiträge, Gestaltung oder dem Layout geht. Eine Zeitung ist etwas Lebendiges. Niemand kauft einen Fisch, der nicht mehr frisch ist. Genauso lehnen die Leser eine Zeitung ab, die Phrasen herunterleiert oder auf der Stelle tritt. Shinichis Worte waren klar und prägnant. Eisuke Akizukis Gesicht hellte sich auf und Shinichi redete weiter. Ob wir unsere Zeitung immer wieder erneuern können, hängt letztendlich nur davon ab, ob unsere Autoren ihre persönliche Entschlossenheit immer wieder erneuern können. Wir könnten Tausende oder Zehntausende von Journalisten haben, doch wenn sie den Geist des sich selbst Herausforderns vergessen und stattdessen auf der Stelle treten, sich nicht kreativ bemühen und ihre Arbeit auf eine passive Weise tun, dann wäre es unmöglich für die Seikyū Shimbun, sich an den führenden Zeitungen der Welt zu messen. Was wir brauchen, sind Journalisten mit löwengleichem Mut, die entschlossen sind, die volle Verantwortung für die Soka Gakkai zu übernehmen und die zur Feder greifen, um die Welt zu verändern. Wenn nur einer oder zwei oder besser noch 5 oder 10 solcher Journalisten da sind, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ob es uns gelingt, unsere Botschaft durch das geschriebene und gesprochene Wort zu vermitteln, hängt nicht von der Anzahl der beteiligten Personen ab. Wenn wir eine Zeitung von internationalem Ruf schaffen wollen, brauchen wir Journalisten, die ebenfalls international angesehen sind. Dazu müssen wir Autoren vom Format heranbilden. Schließlich wird der Kampf für Kōzun Rufu durch das geschriebene und gesprochene Wort ausgetragen. Die volle Verantwortung für die Seikyū Shimbun ruhte tatsächlich auf den Schultern von Chefredakteur Eisuke Akizuki. Neben seinen zentralen Aufgaben als Jugendabteilungsleiter der Soka Gakkai kümmerte sich Akizuki auch mit viel Energie und Ernsthaftigkeit um die Herstellung jeder einzelnen Ausgabe der Zeitung. Und als einer der Leiter, die Shinichi Yamamoto auf dessen Auslandsreise begleiteten, tat er sein Bestes, um den Mitgliedern Rat zu geben und sie zu ermutigen. Gleichzeitig fotografierte er und schrieb Artikel. Oft blieb er bis zum frühen Morgen auf, um sie fertigzustellen, und schickte dann seine Arbeit in das Büro der Seikyū Shimbun nach Japan. In den vergangenen Monaten seit der Amtsübernahme durch Präsident Yamamoto und dem Beginn einer neuen Ära für die Soka Gakkai hatte Akizuki ernsthaft über die Zukunft der Seikyū Shimbun nachgedacht. Doch dabei war ihm zumute, als müsse er seinen Weg durch dichten Nebel finden. Es war ihm nicht gelungen, eine klare Vision zu entwickeln. Shinichi hatte Akizukis Dilemma gespürt und sich Zeit genommen, mit ihm an diesem Tag ausführlich über die Seikyū Shimbun zu reden. Shinichi sprach weiter über seine Hoffnungen für die Zukunft. In 10 oder 15 Jahren wird die Seikyū Shimbun ständige Reporter und Korrespondenten im Ausland haben. Auch wird ganz sicher der Tag kommen, an dem es für unsere Autoren etwas Alltägliches ist, Staatsoberhäupter oder führende Wissenschaftler auf vielen Gebieten zu interviewen, um mit Überzeugung über die pazifistische Philosophie und die Ideale des Buddhismus zu sprechen. Wir sollten es schaffen, dass auch führende Persönlichkeiten aus allen Tätigkeitsbereichen dazu beitragen und dass wir uns gemeinsam mit ihnen bemühen, einen Weg zu dauerhaften Frieden zu finden. Wie aufregend das sein wird! Akizuki stimmte lächelnd zu. Als er Shinichi zuhörte, wie dieser seine Hoffnungen und Träume für die Seikyū Shimbun umriss, fühlte sich Akizuki, als habe ein Lichtstrahl die Zukunft erhellt. Die Wolken waren aus seinem Herzen vertrieben und er fühlte sich körperlich und geistig leichter. Mit neuem Mut machte sich Akizuki auf den Weg zur New York Times. Nachdem Shinichi Yamamoto Eisuke Akizuki verabschiedet hatte, schloss er sich den anderen Leitern zu einer Besichtigung Washingtons an. Der klare blaue Himmel setzte sich eindrucksvoll von den strahlend weißen Gebäuden ab, die entlang schattiger Alleen standen. Die Bäume zeigten erste Anzeichen des Herbstes. Washington ist eine Hauptstadt, die für einige der schönsten Parks der Welt berühmt ist. Es ist eine Stadt, in der sich Architektur und Natur in wunderbarer Harmonie begegnen. Die Gruppe besuchte das Kapitol, das Weiße Haus, das Washington Monument, die Lincoln Gedenkstätte und andere Sehenswürdigkeiten. Wegen des bevorstehenden Baus der großen Empfangshalle am Haupttempel interessierten sie sich alle sehr für die Gebäude. Besonders die Lincoln Gedenkstätte mit ihren Marmorsäulen und Stufen, die an einen klassischen griechischen Tempel erinnert, fesselte sie. »Sie ist wunderbar proportioniert, nicht wahr?« fand Kyoshi Chujo voller Bewunderung. »Ja, sie vermittelt zweifellos einen Eindruck von Stärke. Es wäre schön, diesen Stil in die große Empfangshalle zu integrieren«, entgegnete Shinichi und blickte zum Denkmal hinauf. »Das müsste gehen, denke ich. Ich werde mit den Architekten sprechen«, erwiderte Shujo fröhlich und machte sich eine Notiz in sein Heft. Shinichis Vorschlag wurde später bei der Gestaltung der großen, steinernen Stufen am Eingang der Empfangshalle aufgegriffen. Die Gruppe ging dann am Tidal Basin spazieren. So heißt das Gebiet an den Ufern eines Sees, der vom Potomac-Fluss gespeist wird. Der Herbstwind auf ihren Gesichtern war angenehm. Kirschbäume säumten den Rand des Tidal Basin und am gegenüberliegenden Ufer leuchtete die weiße Kuppel der Jefferson-Gedenkstätte im Sonnenlicht. Die tiefrotbraun gefärbten Blätter der Kirschbäume begannen zu fallen. Wie schön musste es im Frühling sein, wenn sich die Bäume stolz in voller Blüte zeigten. »Ich würde gerne hierher kommen, wenn die Kirschbäume blühen«, bemerkte Shinichi. »Diese Kirschbäume«, begann Katsu Kiyohara zu erläutern, »wurden auf Wunsch von Helen Taft, der Frau des 27. Präsidenten, gepflanzt. Vielleicht kennen Sie die Geschichte schon. Als ihr Mann das Präsidentenamt übernahm, war sie zuständig für die Gestaltung des Potomac Parks und hatte die Idee, japanische Kirschbäume zu pflanzen.« »Ich sehe, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht«, stellte Shinichi fest. »Gewiss doch«, gab Katsu Kiyohara zu. »Diese Geschichte ist wohl bekannt«, bemerkte Shinichi. »Mrs. Taft bat in Japan um die Kirschbäume, und wenn ich mich recht erinnere, entsprach der damalige Oberbürgermeister Tokios, Yukio Ozaki, bereitwillig ihrem Wunsch.« »Stimmt. Im Januar 1912 schickte er im Zeichen der japanisch-amerikanischen Freundschaft ungefähr 3000 Kirschbaumsetzlinge hierher«, fügte Katsu Kiyohara mit einem Lächeln hinzu.